Landesrat Hannes Amesbau ist bei uns im Studio. Schon mal jetzt vielen Dank für den Besuch.
Ja, danke für die Einladung. Freue mich auf das Gespräch.
Ihre Zuständigkeiten in den Ressorts sind Soziales und Integration, Umwelt, Natur und Tierschutz sowie Raumordnung. Bevor wir über das Politische sprechen, lassen wir das Landesrat unter Anführungszeichen weg. Eine vielleicht sehr seltsame Frage, aber wer ist Hannes Amesbauer, der Nicht-Landesrat?
Der Hannes Amesbauer ist ein ganz normaler Mann, sagen wir mal, aus der Steiermark, aus der Obersteiermark. Bin in Neuberg an der Mürz zu Hause, bin dort aufgewachsen, habe mein ganzes Leben dort auch gelebt. Bin gelernter Steinmetz, habe dann das Bundesheer gemacht, war dann 2 Jahre beim Bundesheer, unter anderem auch 1 Jahr im Kosovo, Auslandseinsatz. Und dann habe ich am zweiten Bildungsweg die Matura gemacht und habe dann studiert, da hat es mich nach Wien verschlagen. Und ja, dann bin ich halt auch in die Politik eingestiegen, beginnend mit dem Gemeinderat in Neuberg an der Mürz und Stationen über den Landtag und Nationalrat und jetzt Teil der Landesregierung in der Steiermark. Und ja, das ist einmal meine Geschichte. Ich bin verlobt, habe eine Tochter, eine 5-Jährige. Das ist Hannes Amesbauer, so ganz ein normaler Steirer eigentlich, der jetzt Landesrat sein darf.
Hat die Idee, in die Politik zu gehen, schon seit Kindestagen unter Anführungszeichen gegeben? War das schon während der Ausbildung zum Steinmetz ein Thema oder hat sich das irgendwie danach erst entwickelt?
Also das hat sich sicher erst danach entwickelt. Also Politiker ist ja nicht der klassische Berufswunsch, den man quasi ob im Kindergartenalter verfolgt. Das ist, glaube ich, mehr dann der Polizist und der Feuerwehrmann und dergleichen. Ein Thema Feuerwehrmann bin ich tatsächlich ehrenamtlich, ja, seit mittlerweile 30 Jahren. Ja. Aber der Politiker ist jetzt natürlich nicht der Wunschberuf. Das ergibt sich, ich war früh schon politisch interessiert und tatsächlich in der Lehrzeit, ja, mein damaliger Geselle, ja, war damals schon als Gemeinderat aktiv, nämlich bei der FPÖ, ja. Und mit dem habe ich viele Gespräche geführt, aber ich habe mich dann selbst politisiert sozusagen. Ich komme nicht wirklich aus einem politischen Elternhaus. Mich hat sehr früh auch die Figur Jörg Haider fasziniert, jetzt gar nicht so politisch inhaltlich, sondern einfach vom ganzen Auftritt her, von der Art und Weise, wie er sich präsentiert hat, wie sehr er sich auch von anderen Politikern abgehoben hat, ja. Aber ja, um nochmal auf die Eingangsfrage zu kommen, es war natürlich nicht der Berufswunsch von klein auf, der war tatsächlich Steinmetz, ja, und das habe ich dann letztlich auch gelernt, ja.
Bleiben wir jetzt gleich ein bisschen bei dem Politischeren, ohne jetzt den genauen, detaillierten Werdegang durchzugehen. Jetzt sind Sie Landesrat, davor waren Sie Abgeordneter zum Nationalrat, davor, glaube ich, direkt davor Abgeordneter zum Steirischen Landtag. Das heißt, viele, viele Jahre, mehr als ein Jahrzehnt sogar Abgeordneter, jetzt Teil einer Landesregierung. Was ist anders? Ist was anders? Wie kann man sich das als Außenstehender vorstellen?
Ja, es ist natürlich ein Unterschied. Wir haben ja dieses klassische System der Trennung zwischen Legislative und Exekutive. Ja. Als Abgeordneter, egal jetzt ob im Landtag oder im Nationalrat, bist du Teil der Gesetzgebung. Ja. Und das ist ja völlig egal jetzt, ob du Abgeordneter einer Regierungs- oder Oppositionspartei bist. Du erzeugst Gesetze und kontrollierst die Regierung. Das ist einmal die Hauptaufgabe eines Abgeordneten. Und als Mitglied einer Regierung bist du Teil der Exekutive. Das heißt, du setzt um. Ja. Du hast wirklich die Zuständigkeit auch in deinem Ressortbereich, ja, auf Grundlage der Gesetze selbstverständlich und auf Grundlage der budgetären Möglichkeiten, ja, dass du in deinem Bereich, in deinem Ressort, das dir zugeteilt ist, Dinge in Umsetzung bringst. Ja. Also ganz konkret jetzt im Tierschutzbereich ein Tierheim neu zu bauen zum Beispiel, ja, oder auch mittels Regierungsvorlagen auch Gesetzesinitiativen an den Landtag zu schicken, die dann dort debattiert und im Idealfall auch beschlossen werden. Also das ist einmal der Spielraum und persönlich der größte Unterschied, der Tagesablauf. Ja, der ist jetzt als Regierungsmitglied sehr, sehr strukturiert. Das war vorher ein bisschen anders. Da hast du mehr Selbstbestimmung gehabt quasi über den eigenen Kalender. Und jetzt ist es wirklich sehr, sehr dicht. Also wir haben gerade jetzt in der Anfangsphase sind es schon ja Arbeitswochen so zwischen 60 und 80 Stunden, ja, die man da jede Woche herabspult. Ja, ist vor allem zu Beginn die ganzen Antrittsbesuche und wir haben es ja vorher besprochen über ein sehr großes Ressort auch, ja, und alleine im Sozialbereich, aber auch im Naturschutzbereich interessant zu erfahren jetzt, wie viele Player, wie viele Akteure, wie viele Träger, wie viele Vereine es gibt, alleine in der Steiermark, die in diesen Bereichen tätig sind. Und ja, die lerne ich jetzt alle nach und nach kennen und das ist sehr, sehr spannend, ja.
Das ist in dem Fall schon ein Teil der nächsten Frage beantwortet, weil, wenn ich mich nicht verrechnet habe, gibt es mit genau heute 7 Wochen die neue steirische Landesregierung. Glaube ich, wenn ich mich nicht verrechnet habe, oder verschaut im Kalender. Wie waren so die ersten Tage? Ich meine, einen Einblick haben Sie eh schon gegeben. Sind Sie davon ausgegangen, nach diesen 50 Tagen circa, es ist alles erwartbar gewesen? Es war klar, dass das so viel ist, dass ich dorthin muss, dahin muss, dass das alles sehr strukturiert geregelt ist, dass es unendlich viele Termine gibt? Oder ist man durchaus vielleicht nach 50 Tagen ein bisschen überrascht? Ist gar nicht so wenig.
Es ist beides. Natürlich weiß man, worauf man sich einlässt. Ja, und ich wollte das ja, sonst hätte ich es ja nicht gemacht und war sehr schnell in meiner Entscheidung, als ich von Mario Konasek gefragt wurde, ob ich Teil der Landesregierung sein will, habe ich natürlich sofort Ja gesagt. Und ich kenne das ja auch aus meiner Zeit im Landtag. Damals war ja noch das Proporzsystem und da war ja Gerhard Kurzmann Landesrat für Verkehr und auch Umwelt- und Naturschutz. Ja. Also habe ich schon eine gewisse Ahnung gehabt von dem, was einen erwartet. Aber wenn man das dann selbst macht, natürlich ist das ein großer Unterschied, ja. Und ja, es ist wirklich, wirklich sehr, sehr viel von der Taktung her, von den Terminen her, ja. Aber es macht auch eine große Freude. Es ist interessant. Man lernt viel, gerade am Anfang, ja. Und mittlerweile nach diesen 50 Tagen, sage ich mal, habe ich einen recht guten Überblick, was meine Zuständigkeit betrifft, was da alles zu tun ist, was natürlich auch die Herausforderungen sind. Und ja, ich sage mal so, das Werkel läuft jeden Tag besser, kann auf ein sehr, sehr gutes Team in meinem Büro zurückgreifen, das ist wichtig. Mhm. Alleine schaffst du da gar nichts, ja. Und das ist natürlich auch spannend und das ist vielleicht auch der Unterschied zur Tätigkeit als Abgeordneter, du musst dich abstimmen, ja. Du musst dich mit dem Koalitionspartner insbesondere abstimmen, musst natürlich schauen, dass du entlang des Regierungsprogramms, das ja die Richtschnur unserer Tätigkeit ist, auch dich bewegst. Da hast du als Abgeordneter eigentlich keine Rücksicht nehmen müssen auf solche Dinge, ja. Und ja, auch das Gespräch mit den Abgeordneten zu suchen, die ja letztlich dann auch die Beschlüsse im Landtag fassen. Also ja, eine sehr, sehr spannende Tätigkeit und mir macht es wirklich sehr viel Freude.
Bleiben wir thematisch dann in dem Vergleich beim Tun. Vergangenes Wochenende hat es die Regierungsklausur gegeben, der steirischen Landesregierung. Was ist da zum Beispiel bei der Regierungsklausur rausgekommen, wo ihr sagt, das passt gut, das brauchen wir alle?
Wir haben ja die Punkte schon im Regierungsprogramm vereinbart gehabt und da ist es jetzt darum gegangen, mit der ÖVP zu schauen, welche Schritte setzen wir jetzt einmal unmittelbar an. Ja, wir haben die riesige Geschichte der Budgetsanierung, ja, ist ein riesengroßes Thema, ist ein wichtiges Thema, weil da geht es um die Handlungsspielräume, die wir auch haben in den nächsten Jahren in der Steiermark. Und wenn das Budget nicht funktioniert, dann können wir sonst auch nichts machen. Und das war ja auch von Mario Konasek die Herangehensweise, schon zu Beginn der Regierungsverhandlungen, zum Beispiel mit dem berühmten Kassasturz zu machen, um zu schauen, was ist eigentlich da, in welchen Rahmen können wir uns bewegen. Ja, das ist einmal das eine. Und da haben wir natürlich konkrete Maßnahmen auch erarbeitet, die dann, glaube ich, schon das Leben auch verbessern werden. In dem Sinn, indem wir mal bei uns anfangen, bei uns selbst und auch mal die Verwaltung verbessern werden. Ja, Stichwort Entbürokratisierung. Wir haben das in meiner Zeit als Abgeordneter verstärkt auch im Wahlkampf ja immer wieder gehört, gerade auch in der Steiermark bei den Betrieben, bei den Unternehmen. Ja, wir ersticken in der Bürokratie. Es gibt zu viele Regularien, zu viele Vorgaben. Es ist alles zu kompliziert, zu komplex. Man muss Leistungen zukaufen und durch den ganzen Schreibkram sozusagen, ja, durch die Vorschriften, die es gibt, kommt man gar nicht zu unserer eigentlichen Kernaufgabe, nämlich unternehmerisch tätig zu sein. Ja. Und darum haben wir das Thema Entbürokratisierung nochmal bei uns selbst in der Landesregierung an erste Stelle auch geschrieben, auch verbunden natürlich mit Digitalisierung. Also wir dürfen da nicht stehen bleiben, wir können nicht stehen bleiben. Man kann und soll den technischen Fortschritt nicht aufhalten und muss natürlich schauen, dass man das dementsprechend auch in der Verwaltung umsetzt, um, wie soll ich sagen, gewisse Abläufe zu beschleunigen, zu entflechten und ein bisschen unkomplizierter auch für den Bürger zu machen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt sind natürlich ganz konkrete Maßnahmen, die wir uns vornehmen, die jetzt in der Umsetzung sind. Ja, zum Beispiel ein Bettelverbot. Die Steiermark ist eines der wenigen Bundesländer, oder ich glaube sogar das einzige Bundesland, was überhaupt keine Regelungen gibt in diesem Bereich. Ja. Und jetzt haben wir mal das organisierte Betteln und das aggressive von Haus zu Haus Betteln uns vorgenommen abzuschaffen. Ja, das ist in Umsetzung. Also da wird es vor der Sommerpause noch einen entsprechenden Landtagsbeschluss geben. Ja. Und natürlich auch die Möglichkeit für Gemeinden, sektorale Bettelverbote zu erlassen. Wenn man sich zurückerinnert, vor vielen, vielen Jahren hat es in der Steiermark einmal im Landessicherheitsgesetz ein absolutes Bettelverbot gegeben. Ja, und das wurde dann vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben. Und die Maßnahme, die wir jetzt setzen, wird auch vor dem VfGH halten. und wird dann den Kommunen auch die Möglichkeit geben, im eigenen Wirkungsbereich hier tätig zu werden. Dann haben wir, und das betrifft mein Ressort, den Luft-100er, den IGL-100er. Mhm. Am Visier, da wissen wir, dass die Pendler das eigentlich schon lange nicht mehr wollen. Es gibt da entsprechende Umfragen, wonach bis zu 2/3 der Steirerinnen und Steirer diese Maßnahme ablehnen und als Schikane erleben und wahrnehmen, vor allem die Pendler. Also ich fahre ja jeden Tag eine Strecke, wo der IGL-100er so gut wie immer aufleuchtet, ja. Und ja, das gehen wir an. Ja. Das haben wir ein Regierungsprogramm. Wir werden das aber nicht einfach nur abschalten. Ja. Wir werden da jetzt, und die Prüfung, der Auftrag an die entsprechende Abteilung des Landes ist am Montag ergangen. Ja. Wir werden aufgrund von Zahlen und Fakten die Situation beurteilen, dass wir eben das abschaffen können. Ja. Es hat sich ja viel getan. Es haben sich die Abgassysteme bei den Autos weiterentwickelt. Die Technik hat sich verbessert. Und ich glaube jetzt nicht, dass diese Autobahnfrotzelei, ja, diese Autofahrerfrotzelei, die da stattfindet in der Steiermark, dass die jetzt ja das Weltklima retten wird. Ja, da gibt es wahrscheinlich andere Maßnahmen, die man setzen kann. Und ja, ein anderer, weiterer wichtiger Punkt ist, und das fällt ebenfalls in meinen Ressortbereich, das ist die Bezahlkarte, ja, nämlich in der Grundversorgung, ja, für Asylwerber, quasi, dass wir das auch in der Steiermark einsetzen. Das gibt es in Niederösterreich, gibt es in anderen Bundesländern. Und jetzt hat uns am 29. Jänner ein Schreiben des Innenministeriums erreicht, dass wir uns da anschließen können bei diesem Modell. Das ist jetzt in Prüfung. Wir wollen da auch keinen Schnellschuss. Wir wollen das ordentlich machen. Also wir prüfen jetzt, die Abteilung prüft jetzt quasi das Bundesmodell. Was kann das Bundesmodell? Wie schaut es mit der Ausschreibung aus? Aber die Bezahlkarte wird kommen. Sinn und Zweck der Übung ist, dass wir in der Steiermark, dass wir die Steiermark insgesamt als Asylzielland unattraktiver machen, ja, und dass wir Dinge verhindern wollen, wie zum Beispiel Bargeldüberweisungen ins Ausland, um Schlepper zu finanzieren, um möglicherweise auch in der Terrorismusfinanzierung dabei zu sein. Also das ist nicht die Idee hinter der Grundversorgung, ja. Und natürlich definieren wir ganz klar, was damit bezahlt werden kann. Also es soll ausgeschlossen werden, dass man Alkohol und Tabak kauft oder Prostitution in Anspruch nimmt mit diesem Geld und auch nicht in sozialen Märkten einkaufen kann, weil das sind ja Menschen, die ja diese Versorgung haben, also die Lebensmittel sowieso haben. Und ist ja auch der größte Teil meines Ressorts, die Sozialpolitik, und das wissen wir von den Sozialmärkten, dass die oft Probleme haben, genug Ware überhaupt zur Verfügung zu haben, auch für die eigene Bevölkerung. Ja, und diese Bezahlkarte, die unter dem Motto Sachleistungen statt Barleistungen steht, ja, das ist eins der großen Steckenpferde, die wir jetzt sofort umsetzen.
Heißt jetzt sofort was genau? Kann man das schon in einen kleinen Zeithorizont setzen bezüglich, wann ist die Prüfung fertig, dass ihr sagen könnt, okay, passt, jetzt haben wir alles geprüft, gehen wir es an?
Ich kann jetzt nicht sagen, wie lange die Abteilung mit der Prüfung braucht, aber das wird nicht allzu lange dauern. Ich kann mir jetzt nicht festlegen auf einen gewissen Zeitraum. Wir prüfen das gerade, ja, dann definieren wir, was wollen wir haben, was die Karte kann, das können wir selbst feststellen, aber es wird nicht allzu lange dauern.
Ein bisschen rückblickend, ich wollte Sie nämlich nicht unterbrechen zum Thema IGL-100er. Die Geschichte, weil Sie gesagt haben, das wird jetzt geprüft bezüglich, also Zahlen, Fakten, Daten basiert und bezüglich der Abschaffung, gegebenenfalls jetzt, da kommt raus, bitte nicht abschaffen, weil Zahlen, Daten, Fakten sagen was anderes, bleibt er dann?
Also unser politisches Ziel und mein politisches Ziel, ja, von Seiten der FPÖ jetzt, ist ganz klar die Abschaffung. Dabei bleibt es auch, ja. Aber wir werden natürlich uns an diesen EU-Grenzwerten orientieren und ich kann das ja gleich vorwegnehmen, ja, es ist ja nicht so, dass dieser Luft-100er, der sogenannte, die einzige Maßnahme ist, um diese Grenzwerte zu erreichen. Da gibt es auch andere Möglichkeiten, ja. Und ja, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, diesen Luft-100er jederzeit wieder zu installieren, ja, oder auch fixe Tempobegrenzungen zu machen. Mir geht es nur darum, dass diese Art und Weise, dass quasi jetzt geplant ist, dass das ja nur ab und zu ist und wenn es notwendig ist und der leuchtet eigentlich immer auf, das gehört weg. Aber ich gehe davon aus, dass wir den abschaffen werden. Ja, also das ist somit die klare Marschrichtung, die politische von mir auch als Person und vom freiheitlichen Teil der Landesregierung. Und die Daten erheben wir, weil wir das natürlich auch belegen möchten. Ich würde das nicht nur aus rein ideologischen Gründen haben, ja, überhaupt nicht, sondern ich will, dass das vernünftig funktioniert. Die Steiermark ist ein Autoland, der Verkehr soll fließen, darum treten wir unter anderem auch ein für den Ausbau der R9. Ja. ist auch eine Forderung, die wir jetzt gemeinsam mit dem Regierungspartner ÖVP auch an die Bundesregierung, die ja dann hoffentlich bald einmal ihre Tätigkeit auch aufnimmt, gestellt haben. Aber diese Entscheidung wird relativ schnell gehen. Also wir werden die Entscheidung über die Aufhebung des Hunderters, ob der jetzt aufgehoben wird oder nicht, noch im ersten Quartal treffen. Spätestens mit Ende März wird die politische Entscheidung auf Grundlage der Daten und Fakten, die vorliegen, bekannt gegeben werden.
Nochmal kurz zurück zu dem, was ganz am Anfang gekommen ist. Großes Problem unter Anführungszeichen, wobei nicht einmal nur unter Anführungszeichen, ist eben das Thema Geld in allen Bereichen, auch für die steirische Politik. Weil nur wenn genug Geld da ist, kann man auch umsetzen, machen, Dinge verbessern. Jetzt sind Sie, wie Sie gesagt haben, eben auch für das Sozialressort zuständig. Jetzt überspitzt formuliert, wenn man jetzt sagt, für ein Mega-Ressort, für ein wichtiges Ressort wie das Sozialressort, wenn es dann heißt, auch da müssen wir sparen, das wirkt ja, was die Überschrift betrifft, recht unpopulär. Das heißt, das für die Menschen draußen, was kann man denen mitgeben, wo muss, wie vielleicht gespart werden, aber auf der anderen Seite, ihr braucht euch keine Sorgen machen, das heißt jetzt nicht, dass wir alles einsparen, was irgendwie eingespart werden muss, es wird noch Geld geben im Sozialressort.
Ja, natürlich, es wird Geld geben müssen. Der Großteil der Ausgaben, die aus dem Sozialressort bestritten werden, ja, sind Pflichtausgaben. Ja, da kommt man ohnehin nicht drumherum, wollen wir auch nicht drumherum kommen, ja. Und ich muss ja auch darauf hinweisen, ich habe da sehr, sehr sensible Bereiche auch in dem Ressort. Da geht es um die Betreuung von Menschen mit Behinderungen, da geht es um Gewaltschutzeinrichtungen, also die Frauenhäuser zum Beispiel sind da auch ein wichtiger Teil davon. Da geht es um die ganze Kinder- und Jugendhilfe. Da muss man sehr, sehr sensibel vorgehen und da habe ich sicher nicht vor, da mit der Brechstange hineinzugehen, weil ich bin Soziallandesrat, ich wollte auch dieses Ressort haben. Ich verstehe aber das Sozialsystem als soziales Auffangnetz für jene, denen das Schicksal heute nicht so gut mitgespielt hat, aus verschiedensten Gründen. Aber ich sehe das Sozialsystem sicher nicht als Hängematte für Menschen, die heute halt einfach sich da drinnen bequem machen wollen. Ja, dazu bekenne ich mich auch. Ja, ich bin auch ein Soziallandesrat, der ganz klar sagt, wir müssen die Wirtschaft wieder in den Schwung bekommen, gerade bei uns in der Steiermark als Industrieland. Ja. Die Automotivindustrie im Großraum Graz, ja, aber auch natürlich die Metallindustrie in der Obersteiermark, ja, wichtige Arbeitsplätze, ja, weil ich sage immer, jenes Geld, das wir auch verteilen und auch benötigen im Sozialsystem, das muss ja auch wer verdienen und erwirtschaften. Ja. Also ich möchte auch Schluss machen mit dem, was man über Jahrzehnte in Österreich erkennt, die Arbeitgeberseite und die Arbeitnehmerseite gegeneinander auszuspielen, diese klassische Klientelpolitik, das braucht beides. Das eine kann ohne das andere nicht funktionieren und ich will da auch einen kleinen Beitrag dazu leisten, da das Mindset ein bisschen zu ändern und das ganzheitlich zu sehen, das Thema. Ja. Aber um auf die Budgetfrage noch einmal zurückzukommen, ja, wir sind angetreten und haben halt die Budgetsituation so vorgefunden, wie sie ist. Wir haben das nicht verschuldet, aber wir müssen das jetzt lösen. Ich will aber auch keine Schuldzuweisungen machen und sagen, die Vorgänger haben da jetzt alles verkackt. Entschuldigung den Ausdruck. Ja. Also das sagen wir bewusst nicht, weil das hat natürlich viele Ursachen, ja, globale Ursachen auch. Ja. Ein Einbruch der Ertragsanteile, die Wirtschaftslage, ja, die abflauende Konjunktur haben wir besprochen, das wirkt sich natürlich massiv aus, die Auswirkung der Abschaffung der kalten Progression, waren wir übrigens auch sehr dafür, viele Jahre, hat weggehört, ist eine Ungerechtigkeit im Steuersystem, aber natürlich spürt man das jetzt auch bei den Einnahmen, ist völlig klar, ja, und natürlich auch, ja, kommen unerwartete Ausgaben dazu, vor allem, wie wir es im letzten Jahr erlebt haben, Naturkatastrophen, ja, ob das Hochwasserereignisse sind, ob das Waldbrände sind, das nimmt leider zu, ja. Und das ist natürlich alles budgetrelevant. Wir werden sparen, wir werden schauen, dass wir im System sparen. Ja. Ich werde mir auch die Förderungen in meinem Ressortbereich sehr, sehr genau anschauen. Vor allem im Hinblick auf Doppel- und Mehrfachförderungen, weil es gibt ja nicht nur die Doppelförderung, dass du jetzt für ein und dasselbe Projekt vom Land, vom Bund und von der EU und vielleicht noch von einer Gemeinde Geld kriegst, ja, was unterm Strich alles öffentliches Geld ist, ja. Es gibt auch die aus meiner Sicht absurde Situation, dass ein und das gleiche Projekt von mehreren Stellen und mehreren Ressorts des Landes Steiermarks gefördert werden. Ja. Und das ist nicht in Ordnung. Also das schauen wir uns an. Ja. Förderungen für jene, die sie brauchen, die nachweisen können aufgrund von klaren Kriterien, die ich auch in meinem Ressort neu definieren werde, aber nicht für, sage ich mal, Organisationen, ohne da jemanden namentlich zu nennen. die vom Mehrwert für die Gesellschaft fragwürdig sind. Um das einmal vorsichtig zu formulieren, da sind auch diverse Multikulti-Vereine drinnen. Also das schaue ich mir sehr, sehr genau an.
Weil Sie das Thema Hochwasser angesprochen haben, hat ja auch mit dem Thema Umwelt und so weiter zu tun, wo Mario Kunasek, unser Landeshauptmann, im Vorfeld der Wahl gesagt hat, da müssen wir unbedingt in Zukunft was machen. Also da hängen ja sehr oft Existenzen und so weiter dran. Gibt es da schon irgendwie konkretere Pläne wie Thema Umwelt, Hochwasserschutz, so bei uns in der Steiermark, unter einer FPÖ-ÖVP-Regierung, was da passieren wird? Hat die vielleicht auch, und da bitte sehr gern ausbessern, hier und da mit der Raumordnung zu tun, wo kann ich Hochwasserschutz bauen, wo vielleicht nicht, wenn kein Hochwasserschutz möglich ist oder wenn ich trotz Hochwasserschutz betroffen bin, wie komme ich schnell zu finanzieller Hilfe, dass ich mir irgendwie auf die Schnelle ein Dach über den Kopf leisten kann, da gibt es ja viele Dinge, die dann zusammenspielen.
Ja, mit der Raumordnung hat alles und nichts irgendwas zu tun, ja. Das ist so, das habe ich auch erst lernen müssen. Was Mario Kunasek damals gemeint hat, ich habe jetzt das Interview nicht im Kopf, ja. Mhm. Aber ich glaube, da ist in erster Linie darum gegangen, dass die Geschädigten dieser Unwetterereignisse, dass die rasch und unbürokratisch entschädigt werden. Ja, also, dass die Geschädigten schnell Hilfe bekommen. Gibt ja den bekannten Spruch, wer schnell hilft, hilft doppelt. Ja. Und da haben wir halt die Situation gehabt, dass viele sehr, sehr lange, teilweise über ein Jahr, auf Gelder auch gewartet haben und die ja vorher teilweise ihre Existenz auch verloren haben. Ja. Also da muss man sicher was machen. Und das passt auch ganz gut zu dem Thema Entbürokratisierung. Ja. Was das grundsätzlich mit dem Umweltschutz betrifft. Wir sehen eine Häufung solcher Ereignisse. Ja. Das hat viele Ursachen, ja, wo ich jetzt gar nicht zu tief in die Materie gehen will und das auch in keinster Weise irgendwie ideologisch sehen will. Es ist einfach ein Faktum, dass wir das haben. Ja. Was den Umweltschutz an sich betrifft, das Klima habe ja nicht ich bei mir im Ressort, das ist bei der Kollegin Schmidbauer. Aber ich möchte wieder auf den unter Anführungszeichen klassischen Umweltschutz zurückgehen. Ja, so Themen wie Plastikvermeidung, ja, Müllvermeidung, ja, solche Dinge, Grundwasserschutz, ja, Biodiversität, Artenvielfalt. Ja, also das sind mir Themen, die mir wirklich ein Herzensanliegen sind. Da muss viel noch passieren. Da passiert auch viel in der Steiermark. Ja, habe erst einen Termin gehabt mit den Naturparken Steiermark, die da großartige Arbeit leisten, vor allem auch in der Bildung. Bildung ist das um und auf in allen Bereichen, aber auch im Umgang mit der Natur. Und ja, diesen klassischen Umweltschutz im Sinne des Heimatschutzes, weil die Umwelt ist einmal unsere Lebensgrundlage, den möchte ich forcieren.
Das heißt, auch so Dinge wie Revitalisierung und so weiter und so fort sind ein Thema, dass man sagt, Dinge, die vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, zu betoniert sind, wo eigentlich gar nichts mehr passiert, dass man das wieder begrünt und so weiter und so fort.
Das ist natürlich ein Thema, aber mit Augenmaß und mit Vernunft und mit Hausverstand. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass sowas nicht passieren soll. Ja, wie es passiert ist, dass die Ministerin Gewessler nach Brüssel fährt und gegen die klare Meinungsbildung aller Bundesländer, gegen die Meinung auch eines anderen Teils der damaligen Regierung, gegen die absolute Mehrheit des Parlaments, ja, da im Alleingang quasi aus ideologischen Gründen diese Renaturierungsverordnung durchboxt, die ja einmal gut klingt, ja. Aber wenn man sich die Konsequenz anschaut, ja, was stark ins Eigentum geht, ja, wo mit der Brechstange rangegangen wird, und das ist falsch. Du kannst dann an Umwelt- und Naturschutz nicht militärisch durchexerzieren. Du musst die Menschen mitnehmen, ja. Und dann sind sie bereit, da sehr viel zu machen. Aber da quasi, wenn man da in Richtung Enteignung geht und so, ja, also das ist sehr, sehr schwierig. Ich habe leider das Problem, dass ich das dann irgendwie umsetzen muss, ja. Weil es ist ja immer eine EU-Verordnung. EU-Verordnungen sind auch umzusetzen. Das ist ein gültiger Rechtsakt, ja. Aber da werden wir natürlich in der Steiermark schauen, auch in enger Abstimmung auch mit dem Koalitionspartner, insbesondere mit dem Landwirtschaftsressort, ja, dass wir das so umsetzen, dass für die Grundeigentümer in der Steiermark, für die Landwirtschaft, für die Forstwirtschaft, da keine Nachteile entstehen. Ja. Also das muss man so anlegen, glaube ich, generell den gesamten Umwelt- und Naturschutz, dass man die Leute begeistert, da mitzutun und nicht irgendwie von oben aus ideologischen Gründen was aufoktroyiert.
Thematisch noch einmal ein Sprung, aber hat in meinen Augen zumindest mit dem Thema Integration, Migration zu tun und auch mit einem glaube ich zumindest der großen Inhalt der Regierungsklausur, das Thema die Staatsbürgerschaft, die österreichische, ist ein hohes Gut und soll sogar zu einem höheren Gut unter Anführungszeichen werden. Wie darf man das verstehen? Also was meint die Regierung damit?
Die Staatsbürgerschaft ist ein hohes Gut, damit sind umfassende Rechte verbunden und auch Pflichten. Eines der wichtigsten Rechte ist natürlich auch das Wahlrecht. Ja. Und wir stehen jetzt vor der Situation, dass sich 2015 zum 10-maligen Jubiläum jährt demnächst. Und wir waren gerade wie in der Steiermark bei der Grenze in Spielfeld ja die Hauptbetroffenen damals 2015 ja bei diesem riesigen, nahezu chaotischen, weitestgehend unkontrollierten Ansturm. Ja. Und da sind ja zigtausende noch im Land und jetzt läuft die derzeitige 10-Jahres-Frist ab. Ja. Und da ist zu befürchten, dass tausende Anträge gestellt werden auf Staatsbürgerschaft von Menschen, die damals illegal eingereist sind, aus verschiedensten Ländern der Welt, aus Afghanistan, Syrien, anderen Ländern. Und da brauchen wir gesetzliche Änderungen. Wir sind der Meinung als Freiheitliche Partei, dass die Asylschiene, das Asyl überhaupt nicht zur Staatsbürgerschaft führen soll. Ja? Also wir brauchen endlich diese klare Trennung zwischen Asyl und Migration. Das sind zwei Paar Schuhe, ja? Vor allem die Arbeitsmigration. Ja? Aber darum ist es jetzt wichtig in einem allerersten Schritt, weil eben diese 10-Jahres-Frist abläuft seit 2015, um da massenhaft Anträge zu vermeiden, dass man das jetzt einmal streckt. Der Vorschlag, den Herbert Kickl und den unterbreitet hat und den ich vollinhaltlich unterstütze, ist, dass man in einem ersten Schritt, bis man das Gesetz generell repariert hat, in einem ersten Schritt diese Frist auf 15 Jahre ausdehnt. Also, dass man 5 Jahre mehr drauflegt, ja, dass man die 2015er, sage ich mal, die Ankömmlinge, die seit 2015 hier sind, einmal aus diesem System draußen, weil sonst haben wir auf einen Schlag mehrere tausend Ansuchen auf die österreichische Staatsbürgerschaft und das wollen wir nicht. Die Staatsbürgerschaft kann am Schluss eines gelungenen Integrationsprozesses stehen, ja, aber die Staatsbürgerschaft braucht sehr, sehr strenge Kriterien und das ist kein Geschenkartikel, ja, die muss man sich verdienen. Und der erste Schritt zur Staatsbürgerschaft soll nicht über einen Rechtsbruch gehen und das ist die illegale Einreise.
Weil Sie es jetzt angesprochen haben, das Thema eine Integration, die funktioniert hat. Wann hat Integration funktioniert?
Wann hat Integration funktioniert, das kann man nicht pauschal sagen. Also es gibt sehr viele gute Beispiele von gelungener Integration. Ich glaube, jeder von uns kennt solche Menschen, die aus verschiedensten Teilen der Welt kommen, die lange hier sind. Und die ja ein wichtiger Teil der Gesellschaft geworden sind und die gar nicht mehr wegzudenken sind. Also das kann natürlich funktionieren, ja. Aber ich höre das auch, ich habe erst gestern einen Termin gehabt mit dem ÖEF, dem Österreichischen Integrationsfonds. Das sind jene, die dafür da sind, auch Wertekurse zu machen mit Asylberechtigten, Deutschkurse zu machen und solche Dinge. Und die sagen uns halt auch, dass das Hauptproblem die Quantität auch ist, ja. Die Quantität, also die hohe Anzahl an Menschen, die hier sind, die Systeme überlasten und natürlich, dass ein Unterschied erkennbar ist und das deckt sich auch mit meiner Wahrnehmung und Einschätzung, ja, woher die Menschen kommen. Also du integrierst Menschen aus dem europäischen Raum natürlich besser, viel, viel besser, wie jene, die aus völlig anderen Kulturkreisen, aus anderen Kontinenten kommen, denen man grundlegende, für uns völlig selbstverständliche Dinge, wie dass eine Frau rechtlich einem Mann gleichgestellt ist, in allen Bereichen ja einmal in einen Wertekurs beibringen muss. Ja, also wir müssen schon schauen, woher kommen die Menschen und wie viele kommen.
Herr Landesrat, vielen Dank für den Besuch. Danke fürs Vorbeischauen im Studio.
Sehr gerne.